D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Heute, am Freitag, dem 13. mit Marlies Schaum. Und wir machen heute, wenn doch schon Freitag der 13. ist, mal richtig einen auf dicke Hose. Bei uns geht es nämlich heute um die wohl größte Liebe von allen. Und zwar um die Elternliebe. Die Liebe der Lieben. Nichts ist ja irgendwie größer und wichtiger und schöner. Elternliebe wird gehypt, sie wird analysiert, sie wird auch gerne mal irgendwie als Druckmittel benutzt. Oder sie ist einfach nur da, im besten Fall. Wir fragen uns aber unter anderem heute, wo kommt denn die eigentlich her, die Elternliebe? Ist das irgendwas Genetisches? Ist das hormonell bestimmt? Oder lernt man das einfach, wenn man Eltern wird? Das klären wir gleich hier bei uns in der Sendung als allererstes. Und danach sprechen wir drüber, wie das eigentlich ist, wenn da nicht besonders viel geliebt wird zwischen Eltern und Kindern. Also wenn Kinder zum Beispiel regelrecht mit ihren Eltern Schluss machen. So wie zum Beispiel hier die erwachsene Tochter von Katharina.
Sie wollte keinen Kontakt mehr und sie hat auch hier kurz bei uns gewohnt, ist dann auch ausgezogen. Und dann hat es zwischendurch noch mal immer eine Annäherung gegeben, die wir aber nicht gewollt haben. Und als wir dann so weit waren, dass wir durchaus wieder den Kontakt aufnehmen konnten, hat meine Tochter nicht mehr gewollt. Und seitdem ist das so.
Verlassene Eltern, verlassene Großeltern. Es gibt da inzwischen einige Selbsthilfevereine. Und wir sprechen heute darüber, aus welchen Gründen denn da eigentlich verlassen wird und was das alles macht mit denen, die da auf beiden Seiten so betroffen sind. Und wenn es dann schon gar nicht klappt mit den Blutsverwandten, dann kann man sich ja, wenn man möchte, selber welche aussuchen, also Wahlverwandte. Es gibt einen Verein, der vermittelt Brüder oder Schwestern oder meinetwegen auch Eltern oder Tanten. Und unser D-Radio-Wissen-Reporter Martin Krinner, der hat für uns herausgefunden, ob das eigentlich funktionieren kann. Das alles also Themen heute bei uns in der nächsten Stunde. In eine Stunde Liebe bei D-Radio-Wissen. Ich bin Marlies Schaum und Elternliebe ist unser Thema. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Say Lulu mit Nothing But A Heartbeat hier bei uns bei D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe hört ihr gerade und uns interessiert heute in dieser Sendung die Liebe aller Lieben, die Elternliebe. Und wir würden gerne mal zuerst klären, was das eigentlich ist. Also wo diese Liebe herkommt, ob die vielleicht angeboren ist oder angelernt oder einfach alles nur abgeguckt oder so. Johannes Bilstein ist da, ist Pädagoge. Er ist Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Er kennt auch die ganzen Theorien und Forschungen zur Elternliebe. Im Film ist das ja immer sehr einfach, Herr Bilstein. Also da ist ein Kreissaal, da wird ein Baby geboren, da gibt es ein bisschen Brüll-Brüll. Dann fährt die Kamera auf die Eltern, denen laufen die Augen voll mit Tränen. Die sind schon ganz glücklich. Rührung, Großaufnahme, dann der Cut und wir alle wissen, wir Zuschauer, da ist jetzt eine Bindung entstanden, die lieben dieses Kind.
Ab jetzt geht das dann ab alles von selbst.
Ab jetzt geht's los, genau, alles von alleine. Ja. Wie ist es denn in der Realität eigentlich?
Na, ein bisschen ist es ja so. Also natürlich sind das Prozesse, die von selber anspringen, aber von selber heißt natürlich, dass alle Beteiligten daran beteiligt sind. Und das Wichtigste ist sicher, dass man sich vor Augen führt, dass die Kinder selber, also schon die ganz kleinen Säuglinge, daran mitmachen. Die gucken die Eltern an, die lachen die Eltern an und prompt geht den Eltern das Herz über. Und die Eltern lachen zurück und der Säugling lacht noch ein bisschen mehr. Und dann lachen die Eltern wieder. Und so bauen sich langsam Bindungen auf. Das heißt, die werden von den Beteiligten hergestellt. Und wir wissen historisch, die können auch nicht hergestellt werden.
Wann denn? In welchem Fall zum Beispiel würde denn was schiefgehen?
Na, wir wissen also zum Beispiel historisch, Elisabeth Bannerter hat darüber gearbeitet, dass in Zeiten, wo Frauen 10, 8 Kinder bekommen, wo sie immer diese Kinder unter Lebensgefahr bekommen, wo sie wissen, dass von diesen Kindern ganz viele das erste Lebensjahr nicht überleben werden. Die entwickeln natürlich nicht diese innige Liebe, wie wir sie zu unseren 1, 2, 1,5 Kindern, die wir pro Familie haben, entwickeln. Die konnten sich das nicht leisten. Die hätten das psychisch gar nicht geschafft.
Aber heißt das, diese Frauen haben da aktiv was unterdrückt oder die hatten einfach keine Zeit, das auszuleben?
Also nach allem, was wir wissen, haben die gar nicht die Gelegenheit gehabt und hatten die auch nicht die kulturellen Anforderungen. Also schon in dem, was Sie in Ihrer Anmoderation gesagt haben, eben kommt ja heraus, dass wir Erwartungen haben, dass wir kulturelle Anforderungen haben und dass wir davon ausgehen, dass das so funktioniert. Andere Zeiten sind von anderem ausgegangen.
Also Sie meinen, wir gehen heute davon aus, dass Eltern, wenn sie Kinder bekommen, die absichtlich bekommen, sie sich wünschen und dann für die Kinder da sind und dann lieben die die auch.
Jedenfalls in unserer Kultur, ja. In unseren Mittelschichtkulturen, in unseren saturierten Kulturen. Wir leben ja in sehr privilegierten Verhältnissen hier in unseren Breiten. Da können wir uns das leisten und es ist ja auch wunderbar, dass wir uns das leisten können. Mhm. Und dann entstehen diese Bindungen zwischen den Eltern und den Kindern, wo das Besondere ist, deshalb nennen wir das dann Liebe, dass die zunächst mal nicht gegenseitig gemeint sind. Also Liebe ist ja jetzt nicht ein Verhältnis, wo ich sage, also ich liebe dich, wenn du mich auch liebst, sondern Liebe ist, ich liebe dich, Punkt. Kannst Sie machen, meinen,
bei
was
Eltern
willst.
Und Kindern ist das jetzt so.
Und das ist, deshalb nennen wir das Elternliebe. Mhm. Auch bei Eltern und Kindern ist das ja zunächst mal so, dass die Eltern bedingungslos in das Spiel reingehen, ohne Vorbedingungen. Die sagen ja nicht zu dem Säugling, ich bin nett zu dir, wenn du auch zu mir nett bist.
Deswegen hätte ich jetzt fast gedacht, wenn die so bedingungslos lieben, dass das irgendwie von den Genen geregelt wird oder von den Hormonen bei der Frau oder so.
Ja, also da gibt's so Gerüchte, aber das Entscheidende bei uns Menschen ist ja, da rede ich jetzt mal auf anthropologischer Ebene, dass wir immer eine Wahl haben, dass wir uns auch, selbst wenn es Hormone gibt, nicht von diesen Hormonen steuern lassen müssen, sondern dass wir auch die Wahl haben, uns von dem Säugling wegzudrehen. Und wir haben viele Belege, viele Beispiele dafür, dass Eltern, dass auch Mütter das machen, ja, dass wir die Wahl haben zu sagen, nein, ich will das nicht. Mhm. In der Regel tun wir das nicht.
Also wenn Sie es nochmal deutlich sagen würden, was passiert denn oder was geht denn schief, wenn Eltern keine Liebe zu einem Kind entwickeln?
Meine These wäre erstmal, da ist schon vorher ganz viel schiefgegangen. Mhm. Wenn das unter unseren, ich wiederhole nochmal, relativ luxuriösen Bedingungen ist, würde ich immer vermuten, dass dann schon eine lange Vorgeschichte ist von behinderter Liebesfähigkeit, von eingeschränkter Liebesfähigkeit. Kinder bekommen ist eine anstrengende Angelegenheit. Für Mütter, habe ich gehört, aber für Väter auch. Mhm. Das heißt, da können Subjekte auch überfordert sein und unter dieser Überforderung zusammenbrechen. Dafür haben wir ja auch immer wieder Beispiele.
Mhm. Also wenn Eltern ihr Kind nicht lieben, dann ist das keine bewusste Entscheidung, sondern dann würden Sie sagen, das wären eher Umstände.
Ja, dann ist das eine Konstellation, dann ist das ein Zusammenspiel von unglücklichen Umständen. Ich kann mir sehr schwer nur vorstellen, dass jemand sich relativ früh, also ich meine jetzt bei einem Säugling, entschließt, dieses Kind nun nicht zu lieben. Mhm. Sondern es ist wahrscheinlich eher dann, dass die Bedingungen nicht so sind, dass sich diese Bindungen aufbauen können, die sich zwischen Kindern, zwischen Säuglingen und Erwachsenen mit der Zeit aufbauen.
Also wir halten mal fest, Elternliebe ist nicht angelernt oder abgeguckt, sondern es ist eine erworbene Bindung zwischen Kindern und ihren Eltern und es muss beidseitig passieren. Also wenn das nur von einer Seite drauf prasselt, dann bringt das gar nichts.
Dann bringt das nichts. Und dann ist aber wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Art und Weise, wie diese Liebe dann gelebt wird, sehr historisch, sehr abhängig ist von den historischen Bedingungen. Diese Art und Weise sieht im 19. Jahrhundert ganz anders aus. Also nehmen Sie als Beispiel, in der Bibel steht, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Mhm. Das ist auch eine Liebe, dass man dem ab und zu eine knallt. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, sondern da rennt sofort einer zum Jugendamt und sagt, Gewalt in der Familie. Mhm. Das heißt, es unter unterschiedlichen historischen Bedingungen verwirklicht sich diese Bindung, verwirklicht sich diese Liebe dann ganz unterschiedlich.
Und zwar nicht nur historisch, sondern auch kulturell, wie
und
Sie eben angedeutet haben.
Natürlich auch kulturell, ja. Wir können da ja viele Beispiele auch aus kulturvergleichenden Untersuchungen, dass also die Liebe zwischen den Eltern und den Kindern in unterschiedlichen Kulturen ganz, ganz unterschiedlich aussehen kann und man da auch mit Bewertungen ganz vorsichtig sein muss.
Wie fragil ist diese Elternliebe? Wie zerbrechlich ist dieses ganze komplexe Gebilde an Bindungen zwischen Eltern und Kindern?
Also wenn man sich unsere Kultur anschaut, wenn man sich auch die Literatur anschaut, dann ist mein Eindruck, sie ist eher sehr stabil in dem Sinne, dass da Bindungen aufgebaut werden, die auch noch dann, wenn sie in sich schief laufen, wenn es neurotisch wird, wenn es für alle Beteiligten eigentlich eine Qual wird, immer noch aufrechterhalten werden. Wir kennen ja diese vielen Geschichten von Menschen, die bis in ihr hohes Alter hinein immer noch mit Mutter, mit Vater kämpfen, mit dem Imaginarium von Mutter und Vater kämpfen. Also
die Bindung an sich ist beständig, aber sie ist durchaus kompliziert.
Sie kann auch im Bösen sehr, sehr beständig sein.
Vielen Dank. Johannes Bilstein, Pädagoge von der Universität in Düsseldorf, von der Kunstakademie, über die Elternliebe. Wir haben also gelernt, sie entwickelt sich. Und zwar Bindungen auf beiden Seiten. Sie ist nicht einfach nur irgendwie da mit der Geburt oder ist hormonell allein bestimmt oder genetisch verankert, sondern auch sehr abhängig von den Umständen, unter denen wir so leben und auch von der Zeit, in der wir leben. Vielen Dank dafür. Wir haben gerade schon geklärt, diese Art von Liebe, diese Elternliebe, die ist nicht einfach angeboren, die schlummert auch nicht einfach nur irgendwo in uns, sondern die entsteht zwischen Eltern und Kind von beiden Seiten. Es sind Bindungen, die da so entstehen und Elternliebe ist auch natürlich nichts Unerschütterliches. Ne? Kann viele Formen annehmen, kann sich verändern und wir alle wissen ja aus eigener Erfahrung, mit Eltern ist es nicht immer leicht. Es gibt auch Kinder, die gehen sogar so weit, die machen irgendwann regelrecht Schluss mit ihren Eltern. Warum das so ist und welche Folgen das auf beiden Seiten haben kann, darüber spreche ich jetzt mit Dunja Voß. Dunja Voß ist Medizinerin, Journalistin und angehende Psychoanalytikerin. Sie hat Patienten, die eben genau das erleben oder erlebt haben. Also sie brechen den Kontakt mit ihren Eltern ab oder sie werden quasi von ihren Kindern verlassen. Frau Voß, sind das eher Frauen oder sind das eher Männer, die den Kontakt, sage ich mal, zu den Eltern bewusst abbrechen?
Beides. Meiner Erfahrung nach sind es sowohl Frauen als auch Männer. Mhm. Auch wenn mehr Frauen in die Therapie kommen als Männer, ist es auf beiden Geschlechtern gleich.
Und bei der anderen Seite, werden eher Mütter oder eher Väter, sage ich mal, verlassen?
In der Regel werden beide Eltern verlassen und meistens sogar auch der ganze Familienkreis. Also der Kontakt zu Schwestern, Tanten, Onkeln wird rigoros abgebrochen.
Mhm. Also man kann sich gar nicht nur eine Person rauspicken, sage ich mal so.
Selten, das ist eher selten, ja.
Ich habe vor der Sendung mit einer Frau gesprochen, die heißt Katharina Dargus. Die ist eine verlassene Mutter. Und ich wollte ihr Ihnen einfach jetzt mal diesen Fall vorstellen. Also die Katharina Dargus, die hat zwei erwachsene Töchter. Und eine dieser Töchter, die älteste, die hat vor 7 Jahren den Kontakt zu den Eltern abgebrochen. Und dann hat Frau Dargus eine Therapie gemacht, um herauszufinden, warum denn eigentlich. Also warum die Tochter das wohl gemacht hat, ist dann weit in ihre Vergangenheit abgetaucht, hat sie mir erzählt. Und hat dann, so sagt sie, für sich herausgefunden, dass das unter anderem daran hängt, dass sie, ihre Tochter, als die noch kleines Kind war, zu Sachen gedrängt hat, die sie selber, also die Katharina, nie hat machen können. Ne? Also zum Beispiel aufs Gymnasium zu gehen.
Und entsprechend habe ich auch in der Zeit immer auf die schulischen Leistungen meiner beiden Töchter geachtet. Und dann ist in der Identitätsphase, wenn die Kinder also in die Pubertät kommen, nabeln die sich meistens von den Müttern ab, versuchen die ihre eigene Identität zu finden. Und dann ist bei uns in der Familie noch etwas geschehen, also passiert, wo wir gar nicht meine Tochter gesehen haben, dass auch meine Tochter Verlustängste hatte.
Katharina meint damit, dass als ihre Tochter in der Pubertät war, da musste ihr Mann, also Katharinas Mann, Insolvenz anmelden mit seiner Firma. Es war eine ganz große Ausnahmesituation für die Familie. Die Eltern hatten Angst, die Tochter hatte Angst, sagt Katharina. Aber die Eltern konnten dann auch gar nicht so für sie da sein, für diese Tochter. Die haben sich nur um sich selber kümmern müssen.
Was ich mir heute wünsche, ist, dass meine Tochter versteht, dass wir immer auf gleicher Augenhöhe gestanden haben, aber dass ich sie nicht habe hören und nicht sehen können.
Sie konnte es nicht, sagt sie. Sie hatte einfach keine Zeit, sich darum zu kümmern. Mhm. Es gab dann im späteren Zeit, als die Tochter älter wurde, sagte Katharina zu mir, immer wieder Reibereien wegen eines neuen Partners, den die Tochter hatte. Und dann hat sich irgendwann die Tochter entschieden, sie bricht jetzt den Kontakt zu den Eltern ab. Also es waren so viele Konflikte einfach hoch und aufgeladen. Und dann hat sie sich für den Partner entschieden und die Eltern quasi erstmal, ich will nicht sagen beiseite geschoben, aber sie hat sie quasi verlassen und hat den Kontakt abgebrochen. Ich finde, Frau Voß, das klingt erstmal als Grund, um den Kontakt abzubrechen, relativ, naja, unspektakulär. Also da wurde ja jetzt offensichtlich nicht geschlagen, misshandelt, absichtlich vernachlässigt und trotzdem ist offensichtlich was schiefgelaufen. Ist das der Normalfall, dass das so unspektakuläre Gründe sind oder sind das eher extremere Gründe, warum Kinder sagen, ich gehe?
Also nach außen hin sieht's immer oder fast immer erstmal unspektakulär aus, auch besonders, wenn die Eltern das erzählen. Aber wenn die Kinder in die Therapie kommen, dann erzählen sie eben doch oft sehr spektakuläre Sachen. Also ganz oft war tatsächlich sogar auch Gewalt im Spiel, also dass die Kinder mit Liebesentzug oder mit Schlägen gestraft wurden. Aber die Eltern, die diese Gewalt ausgeübt haben, haben sich oft so geschämt oder haben sich so schuldig dafür gefühlt, dass sie das im Nachhinein irgendwie ausblenden. Mhm. Oder es ist natürlich auch so, aus Kindessicht sieht es auch nochmal anders aus als aus Erwachsenensicht. Für Kinder ist das halt viel schlimmer, wenn die Eltern Gewalt ausüben, weil sie eben Kinder sind. Und meiner Erfahrung nach ist doch oft was passiert. Auch dramatische Sachen sind passiert. Aber das dringt nicht so nach außen, weil sich die Eltern völlig schämen dafür auch.
Aber auch sowas, wie die Katharina Dargus beschrieben hat, scheint ja auszureichen, um diese Beziehung zu stören, oder?
Ja, also manchmal ist eben auch nichts sichtbar, manchmal ist auch nichts passiert. Und viele Patienten sagen auch, ich leide darunter, dass offensichtlich nichts war, also eben keine Gewalt im Spiel. Und trotzdem möchte ich den Kontakt zu meinen Eltern nicht mehr aufrechterhalten, weil es mich total in meinem Leben behindert. Oder weil es mich immer wieder aggressiv macht, immer wieder runterzieht. Und da waren oft dann Sachen im Spiel, sage ich mal, die schon von klein auf sich entwickelt haben. Also die Mutterliebe fängt ja schon mit dem Säugling an. Und wenn die Mutter ihren Säugling nicht in einer bestimmten Weise immer wieder angucken kann, dann kann das schon ausreichen, dass erste Kommunikationsprobleme entstehen. Und die sich dann auch vielleicht in der ganzen Kindheit hinziehen.
Ohne dass man das wirklich merkt,
was
das
eigentlich ist. Man merkt es nicht, man will es nicht. Die Eltern lieben ihre Kinder über alles, bieten ihnen alles. Und doch merken die Kinder, mir fehlt was ganz Entscheidendes. Also, dass die Eltern mich wirklich angucken und mich verstehen, meine Gefühle verstehen. Aber es ist oft keine Sache des Willens.
Wie reagieren denn dann die Eltern darauf, wenn sie verlassen werden? Also die Frau Dagus, zum Beispiel Katharina Dagus, die wir gerade gehört haben, die hat das alles sehr stark analysiert schon. Die hat sich auch bemüht, es zu verstehen. Ja. Sind die meisten so verständig und versuchen an sich auch zu arbeiten und herauszufinden, was die Gründe sind?
Also fast alle Eltern überlegen sich, woran das liegen könnte. Aus Sicht der Kinder ist es nicht so. Also die meisten sagen, ja, meine Eltern haben sich nie damit auseinandergesetzt. Aber wenn der Kontakt abgebrochen ist, dann weiß man ja nicht mehr, was auf der anderen Seite ist. Und viele Eltern fragen sich, was ist passiert und bin ich schuld? Die Schuldfrage steht immer ganz, ganz oben und die belastet die Eltern sehr.
Katharina Dagus hat zu mir gesagt, sie würde nicht nach Schuld fragen und nach Schuld suchen, sondern sie würde sich einfach erstmal nur fragen, warum. Und sie geht davon aus, auch wenn sie vielleicht was falsch gemacht hat, dass sie das ja nicht bewusst gemacht hat, sondern vielleicht auch aus einem bestimmten Grund. Und deswegen sagt sie immer, man kann nicht sagen, wer ist schuld. Was
genau.
Halten Sie davon?
Das kann man nicht sagen. Nee? Also bei der Psyche ist es ja ähnlich auch wie beim Körper. Wenn eine Mutter zum Beispiel das Masernvirus weitergibt und steckt ihr Kind mit Masern an, dann ist sie gleichermaßen schuld und nicht schuld. Und das passiert mit der Psyche auch. Also wir haben immer das Gefühl, die Psyche könnten wir total steuern. Und wenn wir nur wirklich wollten, dann könnten wir auch. Aber so ist es nicht. Also die Psyche hat genauso Grenzen wie der Körper auch. Und man kann Krankhaftes weitergeben, ohne dass man es merkt, ohne dass man es will.
Aber ich meine, wenn ein Elternteil sein Kind schlägt, dann ist es doch ganz klar, dass da eine gewisse Schuld vorhanden ist, oder nicht?
Denken wir so, ja. Aber oft schlagen die Eltern ihre Kinder und sind hinterher über sich total entsetzt. Oder manche Eltern sind traumatisiert von ihren eigenen Taten. Und es passiert ihnen einfach. Mhm. Und oft sind es Eltern, die haben selber schon Schläge abbekommen. Und diese Gewalt ist wie so ein Stempel in diesem Menschen drin. Und wenn der in so eine Situation kommt, dann schlägt er quasi wie automatisch.
Mhm. Man muss es nicht verzeihen, aber man darf auch nicht einfach nur sagen, du bist schuld.
Ja, mit Schuld verhindert man eigentlich, dass sich die Eltern dann weiterentwickeln, mhm, dass sie weiterfragen, dass sie Hilfe suchen. Mhm. Das Schuldgefühl ist hinderlich.
Ich komme nochmal auf das Beispiel von Katharina Dagus zurück. Sie hat gesagt, sie hatte ziemlich viel versucht, um wieder Kontakt zu ihrer Tochter bekommen. Sie wollte auch gern Kontakt zu den Enkelkindern, die es dann auf einmal gab. Katharina Dagus ist inzwischen 63. Und sie hätte gerne zusammen mit ihrer Tochter eine Familientherapie gemacht und auch gerne Kontakt zu den Enkelkindern gehabt und ist deswegen sogar vor Gericht gegangen, hat sie mir erzählt, ist aber dort gescheitert.
Ein Brief ist mal angekommen, da habe ich keine Reaktion drauf gehabt und die anderen Briefe sind nicht angenommen worden. Und wir haben auch mal eine CD machen lassen, da ist sie als Kind drauf, da sind beide Großeltern drauf und ich glaube sogar noch der Urgroßvater ist auch nicht angenommen worden. Und mehr haben wir nicht mehr gemacht, weil irgendwann, wenn man dann begriffen hat, dass der andere noch nicht so weit ist und dass der andere nicht bereit ist, die Sichtweise der Eltern wahrzunehmen, ist alles das, was sie machen, alles ins Negative.
Also sie hat zu mir gesagt, sie glaubt, dass eigentlich ein Kontakt wieder zustande kommen könnte, wenn auch ihre Tochter vielleicht eine Therapie machen würde und dann vielleicht auch mal hinterfragt, warum ihre Mutter vielleicht damals so gehandelt hat, wie sie eben gehandelt hat.
Man muss erst mal lernen, mit seinen verletzten Gefühlen umzugehen. Und wenn man das gemacht hat, ist man auch bereit zu verzeihen.
Bis heute allerdings haben die keinen Kontakt, ne? Also zu der Tochter wieder nicht. Und der Partner der Tochter möchte das wohl auch nicht. Momentan, sagen Sie, haben Sie so ein bisschen fast aufgegeben.
Ich habe es ruhen lassen. Ich erwarte von meiner Tochter nichts mehr. Und wenn ich sie sehe und ich sehe, sie ist glücklich, bin ich auch glücklich.
Das ist doch schon eine sehr intensive Art der Aufarbeitung, oder? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist
nicht die Regel, oder?
Das ist sehr hart. Also es ist meistens entsteht sowas ja über Jahre auch, diese Arbeit, mit der man, wo man sagt, jetzt komme ich damit einigermaßen zurecht. Mhm. Aber der Schmerz vergeht nie. Also dieses Gefühl, ohnmächtig zu sein, ist für die Eltern ganz schrecklich.
Mhm. Die Tochter wohnt auch in der Nähe von Katharina Dagus, die sehen sich auch, aber die haben halt keinen Kontakt. Das ist ja eigentlich seltsam, dass die trotzdem auch in der Nähe voneinander bleiben, ne? Also
ja,
kaum auszuhalten, würde ich fast denken.
Ja, das ist schwierig. Also da hat dann jeder seine anderen Gründe dafür, wie weit er die Entfernung wählt. Ja, das ist kaum auszuhalten.
Betrifft sowas mit diesen, ich sag mal, gestörten Eltern-Kind-Beziehungen, also dass wirklich erwachsene Kinder sagen, ich gehe jetzt oder ich breche den Kontakt auf, betrifft das nur bestimmte Generationen? Sind da irgendwie noch Kriegs- und Nachkriegsgenerationen involviert und deren Kinder wiederum kriegen irgendwie was ab oder gibt es das eigentlich schon immer?
Also es gibt es wohl schon immer, wobei der, der Krieg da wohl doch auch eine große Rolle spielt. Also da gibt es Forschungen zu, die sagen, dass es immer auch noch die Nachwehen des Krieges sind, dass es traumatisierte Großeltern gab, die die Eltern traumatisiert haben und wo das Trauma einfach immer weitergegeben wird. Aber im Grunde kann das in jeder Generation überall passieren.
Die suchen sich ja Hilfe. Es gibt sehr viele Selbsthilfegruppen inzwischen, also verlassene Eltern, verlassene Großeltern. Es gibt eigentlich keine von verlassenen Kindern.
Die versuchen sich oft im Internet zu organisieren. Ja. Aber meiner Erfahrung nach sind solche Gruppen oft nicht sehr stabil.
Warum?
Weil da traumatisierte Menschen auf traumatisierte Menschen treffen. Und das ist ganz schwer, sowas dann aufrechtzuerhalten. Also jeder trägt da so einen großen Schmerz mit sich herum, dass die Mitglieder oft nicht miteinander klarkommen.
Und sagen wir mal so von der Erfolgsquote her, wenn man sich jetzt wirklich vornimmt, ich mache eine Therapie und beide Seiten nehmen sich's vor und beide möchten wieder aufeinander zugehen, klappt das oft oder ist das selten, dass es klappt?
Das kann ich schwer sagen. Auf jeden Fall besteht auf beiden Seiten der Wunsch. Also die Eltern sagen, ich wünsche, das Kind würde mich verstehen. Und das Kind sagt, die Eltern sollen mich doch endlich verstehen. Aber da kommen diese psychischen Grenzen ins Spiel. Und oft reicht es, wenn eine Seite genug aufgefangen wurde. Also wenn eine Seite alles aufarbeiten konnte, dann reicht das oft, um den Kontakt wiederherzustellen.
Die Liebe zwischen Eltern und Kindern, unser Thema heute hier bei der Radio Wissen in eine Stunde Liebe. Dunja Voß ist gerade zu Gast, Medizinerin, angehende Psychoanalytikerin, und wir haben eben viel über Eltern gesprochen, Frau Voß, also Eltern, die von ihren Kindern verlassen wurden. Die Kinder haben aus verschiedenen Gründen ja bewusst den Kontakt dann auch abgebrochen. Welche Gründe geben denn Patienten bei Ihnen dafür so an, dass sie den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen wollen? Also ist das dann was Impulsives oder ist das was Wohlüberlegtes?
Das ist was, was meistens über Jahre entstanden ist, und es ist auch auffällig, dass es oft in einem bestimmten Alter stattfindet, nämlich in dem Alter, wo die Patienten Familie gründen wollen. Oft sind es dann Frauen, die merken, dass ihre Studienkolleginnen einfach alle weiterkommen, alle eine Partnerschaft finden, ein Kind bekommen, und sie merken dann, bei ihnen ist alles anders. Sie fühlen sich einsam und wissen nicht so recht, woran es liegt, und dann entwickelt sich das.
Und wie gehen die dann damit um, ihre Patienten, also die Kinder in dem Fall? Ist das dann, dass die ihre Eltern konfrontieren und sagen, ich gehe jetzt? Und wollen die das dann auch mit denen ausdiskutieren oder ist das so ein schleichender Prozess?
Das ist ein schleichender Prozess, wobei die alles Mögliche versuchen. Bevor Kinder den Kontakt ganz abbrechen, haben die meistens alles Mögliche versucht. Über viele Jahre, da geht es mit Briefen und Anrufen. Es geht oft los mit nicht mehr zu Weihnachten nach Hause kommen oder an den Feiertagen nicht mehr nach Hause zu kommen. Und dann entwickelt sich das mehr und mehr. Und irgendwann sagen die Kinder mit, ich habe so einen Groll auf das, was passiert ist. Und ich habe so einen Groll, dass ich jetzt nicht weiterkomme in meinem Leben, dass sie nur erstmal die Lösung darin sehen, nicht mehr mit den Eltern Kontakt zu haben. Wobei man wirklich immer bedenken muss, dass oft, sehr oft doch auch Gewalt im Spiel war.
Das kann man natürlich dann auch sofort nachvollziehen, wenn man das hört, wenn Gewalt im Spiel ist. Das ist ja irgendwie, klingt für uns mehr als nur logisch, dass ein Kind dann irgendwann sich abwendet und geht oder so, ne? Aber sind die Kinder dann damit zufrieden, dass einfach der Kontakt weg ist? Oder möchten die, wie die Eltern, wie Katharina Dargus, die wir eben gehört haben, auch verstehen, warum sie das jetzt machen müssen?
Die Kinder wollen auf jeden Fall verstehen. Auf jeden Fall, und jede Ecke und Kante wollen die verstehen. Vor allem wollen sie aus ihrem Dilemma rauskommen. Und die wollen ganz oft auch wieder Frieden schließen. Aber sie wissen nicht, wie sie es machen sollen. Und oft ist wirklich eine lange Therapie nötig, damit das auch wieder möglich wird. Manche kommen sogar mit dem Wunsch, wieder Kontakt zu ihren Eltern herzustellen und wünschen sich dafür psychotherapeutische Begleitung.
Was können sie denn dann machen?
Immer wieder nur auffangen, also den Schmerz auffangen und viel über die Vergangenheit sprechen. Über die Vergangenheit, die wir eigentlich ja alle mit uns ziehen bis in die Gegenwart. Also Probleme, die wir in der Gegenwart haben, sind ja schon ganz früh oft entstanden und wir ziehen die immer mit uns, bis wir sie verstanden haben. Also man kann immer wieder nur verstehen und manchmal auch die Eltern dann besser verstehen, weil zu dem Therapeuten oft auch so eine Mutter-Kind-Beziehung, Vater-Kind-Beziehung wieder entsteht. Und dann kann man ähnliche Situationen wieder schaffen, wie sie als Kind da waren, und dann im Nachhinein besser verstehen.
Klingt wahnsinnig anstrengend.
Das ist sehr anstrengend. Das ist harte Arbeit für Therapeut und Patient und eine sehr mühselige Arbeit, eine sehr feine auch.
Aber lohnt sich das? Ich meine, die ganze Arbeit, kann man nicht einfach sagen, es tut mir einfach gut, keinen Kontakt mit meinen Eltern zu haben. So lebe ich besser. oder holt einen das trotzdem ein?
Also manchen gelingt das. Jeder ist ja so anders in diesem Feld. Und manchen gelingt das, die können einfach einen Haken dran machen. Aber die meisten beschäftigt das doch immer, immer wieder.
Ist das tatsächlich so, weil es so ist, wie ich eben gesagt habe, weil es die Liebe aller Lieben ist, diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern so elementar, wie wir heute schon gehört haben, so eigentlich ohne Bedingungen, ne?
Ja, es ist so auch, weil wir die Eltern sozusagen wie in unsere Psyche einbauen. Also die Analytiker sagen, die Eltern sind die primären Objekte. Also wenn man ein Kind begegnet, das hat einfach Vater und Mutter im Kopf. Und was Vater und Mutter machen, das ist für die alles. Das ist das Gesetz, das ist richtig, das ist falsch. Also so wie die Eltern sind, das geht erstmal quasi in die Seele des kleinen Kindes rein sozusagen. Hinterher kommen mehr Objekte hinzu.
Ich wollte gerade sagen, man nabelt sich ja auch irgendwann mal.
Man sabelt sich ab, irgendwann kommen Lehrer, Freunde, der Kreis wird immer weiter, man lernt natürlich immer mehr. Aber diese Ursprungsobjekte, die sind in uns richtig fest verankert und das geht bis ins hohe Alter, dass wenn man eine Tasse schief hält und dann merkt man, ach, meine Mutter hat schon immer gesagt, du hältst die Tasse so komisch, das geht nie mehr richtig raus.
Also es ist eine Beziehung, der man eigentlich gar nicht entrinnen kann, auch wenn sie von Anfang an vielleicht unter einem schlechten Stern stand.
Man kann der nicht so richtig entrinnen, aber man kann halt diese negativen Ausschläge abschwächen, relativieren, neu verstehen und neue Beziehungen auch dann stärker in sich wieder aufnehmen, dass das ein bisschen korrigiert wird.
Kann denn ein Kind eigentlich die Beziehung zu den Eltern wiederherstellen, wenn die Eltern gar nicht einsehen, dass irgendwas schiefgelaufen ist? Es geht doch nur, wenn beide Seiten an sich arbeiten, nehme ich an.
Es geht auch, wenn das Kind nicht darauf pocht, dass die Eltern endlich verstehen. Also oft klappen wieder Annäherungen gut, wenn man sich mit einem ganz anderen Thema beschäftigt. Wenn man das erstmal nicht mehr zur Sprache bringt, was so wie Verdrängung klingt, kann dann aber manchmal so auf so einer neuen Ebene neu zusammenfinden.
Und vor allem darf man sich wahrscheinlich nicht in irgendeine Art von Selbstmitleid suhlen, oder? Weder auf Eltern- noch auf Kindseite.
Schwierig, also Selbstmitleid ist auch immer so ein schwieriges Wort wie Schuld. Es ist schon wichtig, auch ein gesundes Mitleid für sich zu haben, ein gesundes Mitgefühl zu haben und sich auch selber, auch traurig sein zu dürfen. Das ist schon wichtig.
Aber Sie sagen, es lohnt sich, wenn man sich die Mühe macht, den Kontakt wieder aufzuarbeiten.
Auf jeden Fall, ja.
Sagt Dunja Voß. Sie ist bei uns zu Gast hier bei Eine Stunde Liebe. Es kann also schwierig sein mit dieser Liebe und den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, mit der Elternliebe. Es gibt allerdings einen Verein, der da vielleicht helfen kann, wenn es so schwierig wird, dass man überhaupt keine Lust mehr hat auf das, was man so an Blutsverwandten besitzt. Dieser Verein heißt Wahlverwandtschaften. Der vermittelt genau das, Wahlverwandtschaften nämlich. Den Verein gibt es seit 2009. Der ist kostenfrei, der ist gemeinnützig. Ist so eine Art Dating-Seite im Netz für Verwandte. Ja? Da sind momentan um die 1200 Leute aktiv, von 18 bis 91 Jahren. Da suchen momentan auch zwei Jungs, die unser D-Radio-Wissen-Reporter Martin Krinner gefunden hat, nämlich Kai und Jochen. Die sind Anfang 20 beide, kennen sich nicht, suchen aber beide eine Mutter, eine Wahlmutter, eine selbst ausgewählte. Und Martin Krinner hat mit ihnen und den Organisatoren der Plattform und des Vereins gesprochen, um herauszufinden, wer denn hier was genau sucht und vor allem, wer denn hier überhaupt was finden kann.
Ich suche halt eine Wahlmutter und wenn man das als erstes hört, ja, eine Wahlmutter, ja, der will nur jemanden, der den bemuttert oder so, also so bewirtschaftet oder was weiß ich. Aber darum geht es mir eigentlich gar nicht.
Dieses, ich suche einen Verwandten oder ich fühle mich sogar einsam, das ist in Deutschland ein hochgradig stigmatisiertes Thema. Und da sind wir gerade dabei, das so ein bisschen aus dem Stigma rauszuholen.
Ich suche eigentlich so jemanden, mit dem man sich halt mal so am Wochenende vielleicht treffen kann und zusammen abends essen kann und einfach sagen, wie man sich fühlt und ja, und dabei dann halt das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und ja, einfach jemanden zu finden, dem man auch vertrauen kann.
Das ist nichts, das man jetzt im alltäglichen Leben macht. Ja, ich gehe jetzt meine Wahlmutter suchen. Ja, ich erinnere mich dann immer an Aussagen meiner Kindheit, als ich Stress mit meiner Mutter hatte und dann als kleines Kind gesagt habe, ich suche mir jetzt eine neue Mama. Ja, und so dementsprechend ist das Gefühl da auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen surreal, finde ich.
Ich heiße Christine Wichert und leite ehrenamtlich den Verein Wahlverwandtschaften.
Ja, mein Name ist Jochen Meyer, ich bin 20 Jahre alt und ich habe mich bei der Plattform Wahlverwandtschaften angemeldet in der Hoffnung, eine Wahlmutter zu finden.
Ja, mein Name ist Kai, ich bin 24 Jahre alt und bin auf der Suche nach einer Wahlmutter.
Und ich bin Martin Krinner und ich habe die Interviews gemacht.
Meine Eltern, die haben sich sehr früh getrennt, als ich 5 war. Ich bin dann bei meinem Vater aufgewachsen mit Stiefmutter. Es gab halt zu Hause immer Probleme, weil mein Vater Alkoholiker ist. Und da habe ich halt gelebt, bis ich 16 war. Und ja, also habe halt auch von meiner Stiefmutter nie so ein Gefühl von, ja, dieses Geborgenheitsgefühl oder mal Liebe geben oder so, mal einen Arm nehmen. Sowas hatte ich nicht. Und mit 16 bin ich dann halt von zu Hause ausgezogen.
Also meinen leiblichen Vater kenne ich nicht. Den habe ich einmal getroffen mit 18 und seitdem auch keinen Kontakt mehr gepflegt, was sowohl von seiner als auch von meiner Seite nicht weiter gewünscht ist. Und meine Mutter hat sich umgebracht.
Da gibt es zum einen wirklich die Jungen, die sich mit ihrer Familie verworfen haben oder die keine wahre Elternliebe erlebt haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite erwachsene Menschen, die beispielsweise ungewollt kinderlos geblieben sind oder die dann durch irgendeinen tragischen Unfall beispielsweise ihre Tochter verloren haben und die dann händeringend einfach jemand suchen, den sie mit Liebe überschütten können.
Jetzt hast du gerade erzählt, das Verhältnis mit deinem Vater und mit deiner Stiefmutter, das war nicht gut. Und deine leibliche Mutter hatte psychische Probleme. Da hast du gemeint, ja, sie ist das Kind und du bist der Erwachsene. Also Kontakt zur eigenen Familie ist nicht gut. Aber sich jetzt eine Wahlmutter zu suchen, das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Wie kam der Gedanke?
Ja, ich habe bei Freunden schon, bin schon solchen Frauen auch begegnet. Und ich war da für ein Wochenende bei meinem Freund zu Besuch und der hatte an einem Sonntag, an dem ich fahren musste, hatte er morgens ein Fußballspiel und dann meinte er halt, ja, du kannst jetzt noch frühstücken und meine Mutter bereitet dir Frühstück vor und danach kannst du dann fahren. Und dann saß ich halt da am Frühstückstisch, der schon gedeckt war und ja, die Mutter hat sich dann halt mit an den Tisch gesetzt und hat mit mir ein bisschen geredet und hat sich halt Zeit für mich genommen und kurz bevor ich dann gefahren bin, hat sie mich dann auch gefragt, ob sie mich in den Arm nehmen kann. Ja, und dann war ich halt ziemlich glücklich und habe gedacht, wow, wieso habe ich nicht auch so eine Mutter? Aber das ist eher dann quasi wie so eine Wunschvorstellung.
Ich habe meine eigene Wohnung. Ich kümmere mich um meine finanziellen Sachen. Ich bin selbstständig.
Und an welcher Stelle könnte jetzt eine Wahlmutter noch was beisteuern? Also wo bräuchtest du sie?
Das sind viele Situationen im Leben. Das ist angefangen von subtilen Entscheidungen, welches Auto kaufe ich, ja. Also ich wollte mir letztes Jahr irgendwie blödsinnigerweise einen BMW kaufen, der absolut über meine wirtschaftlichen Verhältnissen gelegen hätte. Einfach nur, weil ich das Auto einfach geil fand, ja. Und da war das dann eine Freundin von mir, die mich dann auch nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt hat und mir dann bewusst gemacht hat, dass es einfach momentan zu früh ist für so ein Auto. Ja, einfach einen Menschen zu haben, mit dem man über Sachen sprechen kann, der einem auch ein Feedback von Meinung geben kann, der einem einfach auch hilft, weiter zu wachsen. Ja.
Ein guter Freund, ja. Meine gute Freunde, die sind alle in meinem Alter und jemand, der erwachsen ist, der ist einfach schon viel weiter. Und wenn man dann von sich erzählt und von seinen Problemen oder so erzählt, ja, dann muss man nicht jedes Mal erklären, was man damit meint. Und wenn ich jetzt Freunden oder so von Problemen erzähle, die sagen, ja, ist blöd gelaufen so, aber ja, meistens kommt es ja gar nicht so dazu, dass man da so richtig so intensiv über seine Probleme halt redet oder Gefühle auch.
Das ist nichts für jemand, der jetzt oberflächlich mal ganz kurz eine Bekannte sucht zum Sporttreiben oder so. Also es ist für niemand, der da einen Partner finden will. Also es ist nichts Sexuelles. Es ist keine Partnervermittlung. Es ist auch keine Lebensberatung. Also wenn jemand ernsthafte medizinische, psychische Diagnosen hat, da sind wir ungeeignet für. Aber umgekehrt, wie gesagt, jeder, der sich eine tiefe, quasi familiäre Bindung sucht, erwachsen ist, bereit ist, aus seinem Schneckenhaus rauszukommen, der ist herzlich willkommen.
Kai und Jochen suchen eine Wahlmutter, und zwar über die Seite wahlverwandtschaften.org. Die beiden sind übrigens erst seit ein paar Wochen dort angemeldet, sind sich auch noch unsicher, ob das wirklich funktionieren kann, hier eine Mutter zu finden. Aber sie sagen generell ja, generell kann man sich seiner Bezugsperson auch eine Mutter selber suchen. Man muss halt verschiedene Wege ausprobieren. Irgendwann klappt's, wie beim normalen Dating, sagen die beiden. Martin Krinner hat mit ihnen gesprochen. Elternliebe war unser Thema heute. In eine Stunde Liebe, wo sie herkommt, wie sie entsteht und was passiert, wenn Kinder mit ihren Eltern Schluss machen. Pickepackevolle Sendung. Ich bin Marlies Schaum. Euch noch einen schönen Abend.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.